Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich ein Wort Gottes mit euch teilen darf. Und es ist ja Jahresbeginn und ich weiß nicht, wieso dein Jahr angefangen hat, was du dir vorgenommen hast. Jahresbeginn ist ja so ein bisschen so ein typischer Start, dass man hineingeht und sich vielleicht was vornimmt. Und ich weiß nicht, zu welcher Sorte du so gehörst, ob du vielleicht so ein Durchstarter bist und sagst, ja, ich habe so richtig Kraft und Lust und 2025, wo bist du? Und du hast dir schon viel vorgenommen, hast vielleicht ein Sportprogramm gemacht. Wer hat die Tage schon Sport gemacht? Ja, genau euch meine ich. Ne? Also so dieses, ja, ich habe da Energie und das läuft und Urlaub auch schon geplant, Friseurtermin schon gemacht und Timeline und Tagesstruktur für die Kinder mal wieder auf Punkt gebracht. So 25, wo bist du? Ne? So richtig alles läuft. Du, ich habe da heute was für dich, vielleicht was Unscheinbares und was Kleines, eigentlich nur Worte, aber ich will dir heute Worte geben, die können deine Energie und deine Kraft ausrichten, ja eigentlich dich herausfordern. Ich will dich so ein bisschen in die Wachstumszone schicken, die Energie, die du hast, dass die kanalisiert wird und genutzt wird. Ein bisschen, nein, so wirklich leid tut ihr mir nicht, weil ihr habt ja Energie, aber es ist ein bisschen auch eine Zumutung. Aber, okay, vielleicht sagst du, oh Hilfe, mute mir gar nichts zu. Vielleicht sitzt du da und denkst mir, ach komm, allein jetzt im Lobpreis zu stehen war schon anstrengend. 2025 hat, so jung wie es ist, so war es dann doch schon anstrengend. Ich weiß nicht, wie so dein Energielevel ist. Vielleicht sagst du, ganz ehrlich, wenn ich in dieses Jahr hineingehe, dann drohe ich dem Jahr eher und sag, hey, wenn dieses Jahr nicht das und das passiert, dann. Und dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. Und sagt, ja, dann weiß ich auch nicht. Irgendwas muss sich ändern oder vielleicht einfach nur durchstehen. Ich werde jetzt so ganz langsam, so allmählich auch ein bisschen älter und stelle mir so fest, so irgendwie auch mit Kollegen, die wir dann schon so über die 40 sind. Ich komme dieses Jahr zur 40. Dann redet man, was nimmt man sich vor und denkt. Und dann haben wir so gesprochen mit Kollegen und wir sind beide älter und die Kinder kommen so allmählich in die Pubertät. Ach du, irgendwie durchkommen. Irgendwie nicht untergehen dieses Jahr, ich weiß auch nicht. Mal schauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du in dieses Jahr hineinguckst und sagst, irgendwie nicht untergehen. Irgendwie mal schauen. Vielleicht ist das Thema der Arbeit, wo du sagst, ah, mal gucken, wie sich das entwickelt. Wenn dieses Jahr nicht das und das auf der Arbeit passiert, dann weißt du auch nicht. Oder Gesundheit. Deine eigene oder was anstrengender ist, noch die deiner Kinder oder die deiner Eltern, was steht da an? Und du willst gar nicht dran denken, weil Sorgen werden groß in dir. Und Grund zum Sorgen hat man genug. Da muss man gar nicht auf die eigene Arbeit gucken oder aufs Persönliche, das mag ja alles irgendwo laufen. Vielleicht auch der gesellschaftliche Nebel, der so langsam aufzieht oder schon ganz schön dick geworden ist. Du, ich habe da was für dich, was Kleines, was Unscheinbares, eigentlich nur Worte. Aber die Worte, sie können eine Kraft in dir auslösen. Sie können was ganz Neues in dir werden lassen. Sie können dir Hoffnung geben. Es sind gar nicht meine Worte, aber wenn du trauerst, können sie dich trösten. Wenn du am Boden liegst, können sie dich aufrichten. Und sie können dich auf die Beine stellen. Und ich lehne mich da so ein bisschen an das Thema an, das diese Woche mit der Allianz Gebetswoche beginnt. Da heißt es, ein wunderschönes Thema, das mich auch geleitet hat jetzt in der Predigt im Text. Es geht um Hoffnung. Die ganze Woche, Allianz Gebetswoche, verteilt sich das über ganz Deutschland. Und beginnend mit diesem Tag geht es um das Thema Hoffnung. Wir haben Grund zum Hoffen. Weil es da jemand gibt, der hat seine Worte. Und das ist das Thema, wir haben Hoffnung, weil wir sein Wort haben. Sein Wort, das Wort Jesu. Und das will ich mit euch gemeinsam anschauen. Und da will ich mit euch in seine Predigt hineingehen, seine erste Predigt, die er gehalten hat, nämlich die Bergpredigt. Die Bergpredigt hat eine urgewaltige Kraft, und je tiefer du hineinsteigst, desto mehr entfaltet sich diese Kraft. Und da will ich mit euch in die ersten paar Verse hineinschauen dieser Predigt. Das ist die erste Strophe der sogenannten Seligpreisungen, und will da mit euch mal hineingehen. Und da heißt es: Als er nun die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie: Selig sind die Armen im Geist, ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die Gewaltlosen, sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Die Seligpreisung. Selig die Armen im Geist ist die erste Strophe. Selig ist ein spannendes Wort, benutzen wir so nicht mehr. Zumindest im Sprachgebrauch taucht das nicht auf. Im Griechischen ist das Wort Makarios. Und Makarios ist ein spannendes Wort, oder eigentlich ein Wort, das man besser übersetzt oder treffender, moderner übersetzt mit Beglückwünschung. Herzlichen Glückwunsch. Das wäre das treffende Wort. Herzlichen Glückwunsch. Ich drücke dir die Hand entgegen, lächle dich an und sage: Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Wort eigentlich, man benutzte es damals im gleichen Kontext, wie man heute Menschen beglückwünscht. Du beglückwünschst sie zum Geburtstag, zu einem neuen Beginn, zu einer guten Arbeitsstelle, einem Kind, also allen möglichen Schönen sagst du herzlichen Glückwunsch, wo du Grund hast zum Lächeln, zum Freude, wo Freude so greifbar da ist, man muss sie gar nicht benennen, und dann sagt man, ist einfach alles gut. Makarios, herzlichen Glückwunsch. Es gab damals so in der Literatur, die entstand so um die Zeit Jesu, wie Menschen, einfach auch fromme und gläubige Menschen, auch von den Priestern, wie sie Literatur einfach geschaffen haben, Texte geschrieben haben, gab es auch dieses Wort Makarios, und es war ein bisschen ein geflügeltes Wort, das man in den unterschiedlichsten Kontext gebraucht hat. Und dann wurden also auch im Geistlichen wurden Menschen beglückwünscht. Wer kriegt denn den Glückwunsch Gottes, war so ein bisschen die Frage. Wo freut sich Gott, und man weiß, irgendwie kommt das von Gott. Und da waren es dann die Überwinder, die durch die schwere Zeit überwinden. Oder die Bekenner, die zu Gott sich bekennen und standhaft bleiben. Die Frommen, die Starken, die Sieger, das waren die Menschen, die beglückwünscht wurden. Wo man gesagt hat, die etwas geleistet haben, die sich für Gott haben nicht unterbringen lassen, sondern gerade stehen geblieben sind, die werden beglückwünscht, bei denen es im Leben aufwärts geht, die auf dem Treppchen stehen und auf der Gewinnerstraße sind, die werden beglückwünscht. Und das war ein bisschen üblich für die Literatur damals, dass man den Blick auf diese Menschen gerichtet hat und gesagt hat, hier herzlichen Glückwunsch, Gott steht zu euch. Und dann haben wir hier irgendwie eine andere Sichtweise. Jesus hat so oft eine andere Sichtweise als wir. Er beglückwünscht nicht die, die auf der Gewinnerstraße sind, wo es einfach vorwärts geht und es scheint kein Hindernis im Weg zu sein. Und wenn doch, dann ist das eins, das man mit Leichtigkeit überwinden kann. Jesus, er hat eine andere Sichtweise. Spannend ist, dass Jesus hier überhaupt kein Handeln beglückwünscht, sondern er nimmt Zustände in den Blick. Und zwar Zustände schlimmster Art. Die beglückwünscht er Menschen, die in solchen Zuständen sind. Da heißt es am ersten, und es ist in gewisser Weise die Überschrift über diese vier Verse, die ich gerade gelesen habe: Selig sind die Armen im Geist. Wer ist das? Wer sind die Armen im Geist? Armen, das griechische Wort, für Armen ist Ptochos, die Ptochoi sind die Armen. Das ist ein spannendes Wort. Es gab in der gesellschaftlichen Aufgliederung eigentlich so 4 oder 3 große Bereiche. Es gab die Oberschicht, das waren so 4-7%, die wirklich Reichen, die es geschafft haben, die eigentlich nicht mehr im Leben arbeiten müssen, die Land haben, die Sklaven haben, die abgesichert sind, die haben auch Beziehungen zur Politik und zu den Adeligen, zu irgendwelchen Aristokraten. Also ich weiß nicht, ob jemand solchen kennt, ich kenne da keinen persönlich, aber so diese Art Leute, es gibt sie irgendwo. Gell? Und dann gibt es so eine Mittelschicht, eine breite Mittelschicht, die gut in der Arbeit ist, die ein bisschen Vieh hat, vielleicht einen Acker hat, die sind abgesichert, das Haus ist da, da ist auch eine ganze Community drumherum. Das war so die Mittelschicht, also so 60% so üblicherweise. Und da hast du noch Unterschicht gehabt, das sind die Menschen so, ich bin schlecht in Mathe, so um die 20% dann, glaube ich. Dann nehmen wir uns langsam der 100 an. So um die 20% Unterschicht, die mussten schon echt hart arbeiten. Das waren Tagelöhner und die haben gearbeitet, um irgendwie durchzukommen. Die mussten Schulden aufnehmen, haben darum gekämpft und konnten aber im Leben, ja, also Sprünge waren nicht möglich, aber die konnten mit den einzelnen Schritten sich durch Leben kämpfen. So die übliche Aufgliederung, wie du sie eigentlich schon immer in der Gesellschaft hast. Und dann gab es, und das waren so die Unterschicht, waren die Armen. Aber dann gab es noch einmal die absolut Armen. Dann gab es die Menschen, die unter der Unterschicht waren. Es gab die Menschen, die es nicht mehr geschafft haben, sich durchs Leben zu kämpfen. Das waren die Menschen, die in der Verschuldung abgesunken sind, die vielleicht schon Haus und Vieh verkaufen mussten, denen selber die Sklaverei drohte. Oder vielleicht sogar schon eigentlich der Gläubiger kam und sie in die Sklaverei verkaufen wollte, weil sie nichts mehr hatten. Und diese Menschen, das waren die Verelendenden, das waren die Menschen, die absolut verloren waren und die eigentlich im Leben den Kampf des Lebens verloren haben, die Ptochoi. Das waren die absolut Armen. Das waren Menschen, die kein Haus mehr hatten, die in irgendwelchen Höhlen lebten. Die Gebirgsketten von Israel dort im Landstrich ist ein relativ weiches Gestein und ist durchzogen von Höhlen, in denen die Menschen hausten. Das waren Menschen, die hatten keine Kleidung, außer vielleicht noch ihr Obergewand, das sie nie gewechselt haben, weil sie kein zweites hatten. Das waren Menschen, deren Alltag von Hunger geprägt war und die dann zu Dieben und Räuber wurden, weil sie sonst gestorben wären. Die absolut Armen, die um ihr Leben nicht einmal mehr gekämpft haben, sondern diesen Kampf verloren haben. Israel war damals zur Zeit Jesu in einem verelenden Prozess. Diese absolut armen Pochoi sind normalerweise, wenn man so reinschaut, in einer halbwegs funktionierenden Gesellschaft wiederum 4-7%. Und dann spiegelt sich dann die Oberschicht. Ne? Und zur Zeit Jesu war es durch eine harte Steuerpolitik, durch die römische Besatzungsmacht und ähnlichen Faktoren, 2-3 Dürren und dann, dass das Land nicht mehr getragen hat, waren diese Ptochoi, die absolut Armen zur Zeit Jesu, 80% der Bevölkerung in Israel. 80%, die unter der Armutsgrenze waren, die im Kampf des Lebens verloren haben. Nicht umsonst war 30, 40 Jahre nach dem Auftreten Jesu, war das Land dermaßen am Boden, dass sie zu den Waffen griffen und ein letzter Versuch war, das Land zu befreien von den Römern, das dann wieder niedergeschlagen wurde mit der Zerstörung auch Jerusalems und des Tempels. Die Menschen waren am Boden, sie haben verloren. Die absolut Armen, es waren die Entwurzelten. Jetzt heißt es hier die Armen im Geist. Ich habe gerade die materiell Armen gezeichnet. Da hast du eigentlich einen Mangel an Kleidung, an Nahrung, an Obdach. Du hast nur Schulden. Du bist entwurzelt und hast nichts. Und selbstverständlich, völlig logisch, hast du auch keinen Zugang zur Bildung. Du kannst wahrscheinlich nicht lesen, aber wenn du lesen kannst, kriegst du nichts in die Hand, das es zu lesen gibt. Papier, Bücher gab es noch nicht, irgendwelche Schriftrollen, ja, gab es, aber du hattest keinen Zugang. Es gibt Texte von der Oberschicht, auch der Gebildeten, der Bildungsschicht, da heißt es, dieser Haufen, der das Gesetz nicht kennt, verflucht sind sie. Sie sahen da diese Bildungsschicht, die sagt, die sind doch arm durch und durch und die sind auch arm im Geist. Die haben nichts, mit denen lohnt sich nicht mal ein Gespräch. Die sind doch verflucht von Gott. Nichts wissen sie. Die können noch nicht mal das Wort Gottes oder das Gesetz sich irgendwie ranbringen. Und deswegen spitzt Matthäus es hier noch zu. Lukas nennt es nur die Armen, selig die Armen. Matthäus spitzt es zu und sagt, selig die Armen im Geist. Sie wurden von der ganzen Umschicht auch noch als arm und entwurzelt von Gottes Seite her beurteilt. Sie wurden mit keinem Blick gewürdigt. Und wenn doch, dann war das ein Blick des harten, kalten Urteils. Es waren Menschen, die nichts hatten. Sie waren arm in jeder Hinsicht. Anstatt Besitz hatten sie Schulden. Anstatt Ansehen hatten sie Verachtung. Anstatt Möglichkeiten stehen sie vor Unmöglichkeiten. Anstatt im Vordergrund stehen sie im Hintergrund. 80% der Bevölkerung Israel. Aber dann tritt einer auf, zum ersten Mal in der Geschichte dieser Welt. Und er steigt auf seinen Berg. Und die Menschen, sie folgen ihm auf diesem Berg. Sie sammeln sich zu ihm. Denn sie spüren, dieser eine, er sieht uns an. Er sieht uns ganz anders an, als wir es gewohnt sind. Dieser eine, er beurteilt uns nicht. Und mit dem Blick auf das Volk beglückwünscht er sie und spricht ihnen etwas zu. Selig die Armen im Geist, ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die Gewaltlosen. Sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Sie werden gesättigt werden. Jesus, er spricht hier zu der ein und derselben Gruppe von Menschen. Denn diese Armen, das sind doch die Trauernden, die haben in ihrem Leben doch nur Grund zu trauern. Diese Armen, das sind doch die Gewaltlosen. Gewaltlos finde ich nicht so treffend übersetzt. Besser wäre es übersetzt die Machtlosen, die Mittellosen. Die haben noch nicht einmal Macht und Mittel irgendwie Gewalt, also etwas sich zu erzwingen. Mit Gewalt kannst du was erzwingen, aber die können nichts erzwingen. Die haben keinen Hebel in dieser Welt, um irgendetwas zu verändern. Sanftmütigen ist ganz falsch übersetzt, weil eigentlich die Macht- und Mittellosen, die noch nicht einmal die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Und dann die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Hattest du schon einmal Hunger? Nicht Appetit. Spürtest du schon einmal Verdurstungsmomente? Und sie hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, weil sie unter der Ungerechtigkeit leiden. Es ist die ein und dieselbe Gruppe, zu denen Jesus spricht. Und genau diese Menschen beglückwünscht Jesus. Herzlichen Glückwunsch. Wichtig ist, er beglückwünscht sie nicht wegen diesem Zustand, in dem sie sind. Er beglückwünscht nicht, weil sie arm sind. Er beglückwünscht sie, weil sie etwas bekommen, nämlich ein Versprechen von Jesus. Ihnen gehört das Himmelreich. Für euch setzt sich Gott in seinem Reich ein. Und deswegen beglückwünscht Jesus sie. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du das Reich Gottes suchst, du bist mittendrin, sagt Jesus ihnen. Kannst du dir vorstellen, wie jemand nach dieser Predigt nach Hause ging? ist diesen Weg auf den Berg gegangen, wurde gezogen von diesem Rumoren. Da gibt es einen, wie der zu uns spricht, das haben wir so noch nie erlebt. Und hörten diese Predigt, hörten diesen Glückwunsch, hörten es an, dass jemand zu ihnen spricht mit dieser Aussagekraft. Wie sind sie nach Hause gegangen? Ich stelle sie mir nachdenklich vor, in sich tief versunken. Und wenn sie dann daheim ankamen und werden so aufgebrochen von vielleicht der Frage der Frau, sag mal, was ist mit dir los? Wo warst du heute? Ah, du, da war einer. Wie der mich angeschaut hat. Wir müssen da gemeinsam hin. Der, allein wie der mich gesehen hat. Wie der mich angeschaut hat. Wie der hat dich angeschaut. Wo warst denn du, dass man dich angeschaut hat? Kennst du es, übersehen zu werden? Und dann, wenn das Licht aufbricht, weil jemand einen ansieht, vielleicht sogar in die Augen schaut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Erfahrung, dass man sich schwer tut, Menschen, die leiden oder die krank sind, oder vielleicht kennt man das, Menschen, die am Wegrand sind und betteln. Man schaut solchen Menschen, na, das ist eine echte Überwindung, sie anzuschauen und dann noch in die Augen zu schauen. Weil wir instinktiv spüren, einen Menschen in die Augen zu schauen, heißt ihm in die Seele zu blicken und sich ihm auszuliefern. Das macht was mit einem. Das kostet Kraft. Und dann sitzt der daheim und sagt, der hat mir in die Augen geschaut. Und er hat uns beglückwünscht. Denn uns gilt ein Versprechen. Nämlich das Versprechen des Reiches Gottes. Gott sieht mich. Denen, die nichts haben, die haben von Jesus etwas bekommen. Nämlich sein Wort, sein Versprechen. Das Versprechen des Reiches Gottes. Die, die am Boden liegen, hat Jesus gesagt, Gott sieht euch. Und er beglückwünscht sie. Ich weiß nicht, wie dein Jahr beginnt. Und vielleicht sagst du, mein Jahr 2025 beginnt richtig gut. Und ich habe da Kraft und ich habe mir Dinge vorgenommen und die warten auf mich. Und in beruflich will ich das machen, privat jenes und dann dort nochmal, was weiß ich was. Ich möchte da vielleicht, wenn ich könnte, würde ich auf diese Liste noch etwas hinzuschreiben. Ich würde so meinen Stift rauspacken, der darf auch eine andere Farbe sein. Ich würde es auch ganz unten hinschreiben, aber wenn es schon mal auf der Liste ist, dann könnte das ja auch was bedeuten, auf deiner Liste dir etwas vorzunehmen. Und da würde ich dann draufschreiben, den Blick Jesu lernen. Oder vielleicht auch den Spuren Jesu folgen. Oder vielleicht auch neugierig werden für Gottes Reich. Irgendwas in dieser Richtung, weil diese Sätze, die haben Kraft. Jesus sprach diese Worte, seine Jünger waren ganz nah bei ihm und das Volk versammelte sich zu ihm. Und er sprach diese Worte eigentlich zu allen. Aber jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, seine Jünger waren nicht von dem Tochoi. Die waren Mittelständler, die hatten ein Boot, die hatten Netze, sowas hat ein Tochoi nicht. Ne? Die waren fest im Leben, die hatten einen festen Stand, die hatten ein Haus, die hatten eine Community. Und die sitzen jetzt da und hören diese Predigt Jesu. Selig sind die Armen, denn Gott sieht sie. Er hat ein Versprechen für sie. Was löst das in so einem Jünger aus? Er sagt, ich bin ja gar keiner von denen. Er wird hineingenommen und bekommt die Einladung und die Herausforderung, werde Teil des Reiches Gottes. Lieber Mensch, der du fest im Leben stehst, öffne mal deinen Blick um die Menschen, die diesen Kampf im Leben verloren haben und die niederliegen. Wenn du zu ihnen gehst, wirst du Teil des Versprechens Gottes. Das ist die Einladung Jesu. Wenn du zu ihnen gehst, wirst du Teil von der Bewegung des Reiches Gottes. Das ist seine Tür, die diesen Menschen öffnet. Setzt du dich für die Menschen ein? Siehst du die Armen? Gehst du zu den Trauernden? Beschäftigst du dich mit den Macht- und Mittellosen? Und das Versprechen Jesus, wenn du es tust, dann wirst du Teil des Reiches Gottes. Dann wirst du sehen und erleben, wie Gott wirkt. Dann wirst du erfahren, wie die Liebe Gottes am Menschen Veränderung hervorbringt. Wenn du Kraft und Energie hast, warum nicht dir es vornehmen, sensibler zu werden für den Menschen, der es schlechter geht als dir? Es gibt wirklich Menschen, die haben keine Kraft und Energie und keine Perspektive. Die hungern und dürsten, weil ihre tiefsten Bedürfnisse nicht erfüllt sind und gedeckt sind. Und die gibt's überall. Im Kindergarten finden wir solche, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule. Du findest sie auf der Arbeit, du findest sie in der Nachbarschaft, du findest sie beim Einkaufen oder wenn du deinem Hobby nachgehst. Du wirst diese Menschen überall finden. Und dann nimm es dir einmal vor, und das ist die Zumutung, weil ich mute es dir zu, weil du hast doch Kraft und Energie, dich diesen Menschen zu öffnen. Und das Versprechen Jesu ist, wenn du dich mit diesen Menschen auseinandersetzt, wirst du erleben, wie das Wort Gottes noch immer hält, wie das Wort Gottes, das Wort Jesu noch immer Kraft hat. Bei diesen Menschen, da wirst du Jesus am Wirken sehen. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Du wirst erleben, wie sie getröstet werden. Vielleicht sogar durch deine Worte oder deinem Dabeisitzen. Du wirst erleben, wie sie einen Stand im Leben bekommen. Vielleicht auch durch deine Hand, die sie ihnen Halt gibt, dass sie stehen können. Du wirst erleben, wie Gottes Liebe durch dich andere Menschen erreicht. Aber vielleicht bist du auch da und sagst, ja, dass ich habe da keine Kraft für. Das ist nicht die Perspektive für mein Jahr. Ich bin doch selber am Kämpfen. Ich will dir sagen, die Liebe Gottes, die Liebe Jesu und seine Botschaft gilt allen Menschen. Aber die Kraft und die Konzentration Jesu, als er Mensch auf dieser Erde war, sie galt den Armen, den Menschen am Rand. Sie hat er gesucht und ihnen hat er geholfen. Vielmehr, er wurde einer von ihnen. Jesus wurde einer von diesen Menschen am Rand und er hat ihnen etwas versprochen. Und dieses Versprechen, es gilt auch dir. Wenn du sagst, ich bin doch am Rand, ich bin am Rand meiner Kräfte, am Rand meiner Ideen, am Rand meiner Möglichkeiten, dann gilt dir das Versprechen Jesu, du bist nicht allein. Jesus ist bei dir. Er ist ganz nah am Rand. Er hat dich nicht aus dem Blick verloren. Er war bei dir und hat dich gesehen, wie du 2024 oder schon länger irgendwie an den Rand gerutscht bist. Wie das eine missglückt ist und das andere kam auch noch dazu. Der hat das gesehen und er hat dich nicht aus dem Blick verloren. Denn sein Versprechen gilt. Er ist den Menschen am Rand nah. Und so will ich dir sagen, selig bist du, weil du das Wort Jesu hast und dieses Wort hält. Er hat sein Leben gegeben und er kam aus dem Tod wieder raus, damit die gesamte Kraft des Lebens diese Worte bestätigt. Und das ist Grund zur Hoffnung. Hoffnung, weil er uns beglückwünscht. Er ist der Bergprediger. Und wenn du bisher nichts hattest, jetzt hast du sein Wort. Und sein Wort kannst du festhalten. Und damit hast du auch ihn, Jesus. Und du kannst ihn bei seinem Wort nehmen. Und du wirst erleben, wie du getröstet wirst. Du wirst erleben, wie du nicht mehr alleine bist. Du wirst erleben, wie er zu seinem Wort steht. Lass mich noch eine Geschichte erzählen, die diesen Moment für mich in ganz einzigartiger Weise noch einmal umgreift und umschließt. Und zwar von dem britischen Läufer Derek Redmond. Derek Redmond war Sprinter auf 100, 200 bis 400 Meter war Sprinter und Sportler in der Blüte seines Lebens, in der Kraft, hat sich vorbereitet und wollte eigentlich 1988 in Seoul in den Olympischen Spielen antreten und hatte kurz vorher eine Achillessehnenverletzung. Und das ging dann durch so die ganzen Sportmedien damals so, der kann da nicht teilnehmen, große Enttäuschung. Und man muss sich das vorstellen, ein Sportler, wo alles drauf ausgerichtet ist, Ernährung, Schlafen, Wachzeiten, Trainingseinheiten, du richtest dein gesamtes Leben aus und dann kurz vor Seoul 1988, Achillessehnenverletzung, er kann nicht teilnehmen. Aber dieser Mann beißt sich durch. 4 Jahre später ist er in Barcelona mit dabei. Und alles, die gesamten Läufe davor zeigen, der schafft das aufs Treppchen. Der hat da diese Elan, diese Energie, der ist unterwegs. Und die ersten Läufe, die werden richtig gut. Die ersten Wettkämpfe, man merkt, dass der läuft Bestzeiten. Die besten Zeiten seines Lebens läuft dieser Mann. Und so startet er souverän im Halbfinale, schafft es bis zum Halbfinale, schafft es und kommt weiter. Im Viertelfinale schafft er es und kommt dann ins Halbfinale. Dort startet er und man merkt, dass das Glück ist auf seiner Seite und er kann richtig laufen. Die ersten 100 Meter, Derek Redmond ist weit vorne, die ganze Energie ist da. 200 Meter, der Mann ist unterwegs auf die Zielgerade, der schafft das aufs Treppchen. All die Erschütterung, das Kräftezehrende der letzten 4 Jahre und die Enttäuschung und Frust hat er abgeschüttelt bekommen und läuft da auf die Zielgerade zu. 250 Meter. Plötzlich sackt einer der Männer, die dort auf der Spur laufen, zusammen, hält sich schmerzzerreißend den Oberschenkel. Es ist Derek Redmond. Hat eine Oberschenkelzerrung und im vollen Rennen haut es ihn hin. Die gesamte Menge, sie schaut auf ihn. Das Rennen geht weiter und er bleibt weit zurück und kann sich nicht bewegen. Jeder kann es verstehen, dass er das sich abholen lässt, von einer Trage zur Seite tragen lässt und versorgen lässt. Aber Derek Redmond steht auf. Er hält sich seine Hand an den Oberschenkel und kämpft sich Schritt für Schritt weiter. Es ist dramatisch. Die gesamte Zuschauermenge kriegt die Augen nicht weg von diesem Mann, der sich nach vorne kommt. Er will durch diese Ziellinie laufen. Plötzlich entsteht in einem Ort der Zuschauer ein Tumult. Ein Mann mit roter Käppi kämpft sich durch, schüttelt die Wachmänner zur Seite, die da zur Absicherung stehen und rennt auf diese Laufbahn zu. Packt Derek Redmond unter dem Arm und zieht ihn nach vorne. Es ist sein Vater. Es ist der die letzten 4 Jahre jeden Tag seine Gedanken bei ihm hatte. Der ihn ermutigt hat, der den Schmerz kannte, der den Frust kannte, der aber auch dabei war, als er sich wieder aufgerafft hat, um diesen Wettkampf zu kennen. Der einzige Mensch auf dieser Welt, der zu 100% genau wusste, wie es ihm jetzt geht. Und er wusste, er muss durch diese Ziellinie durchlaufen. Es gibt ein Bild von diesem Moment. Und er zeigt genau diesen Moment, als der Vater seinen Sohn hier hält. Und Derek Redmond schafft es durch über die Ziellinie. Ich weiß nicht, ob du am Boden bist, aber in der ganzen Hoffnung dieses Wortes, ich sage dir, es gibt diesen einen, der kennt dich durch und durch. Und er lässt dich nicht auf deiner Fahrbahn, auf deiner Laufbahn liegen. Der kommt. Und selbst wenn du dich nicht aufrichten kannst, er stellt dich auf die Beine. Und dann trägt er dich. Es ist Jesus. Und deswegen dürfen wir hoffen. Es ist mir so ein Anliegen und Bedürfnis für euch zu beten. Und wenn du sagst, ich brauche diesen Jesus, du musst ihm keine Lösung und keinen Weg präsentieren und sagen, mach das oder jenes. Vielleicht sagst du, ich weiß doch selber nicht. Dann sag einfach, hier bin ich. Ich will jetzt ein Gebet sprechen und wenn du sagst, ich brauch diesen Jesus. Im Gebet werde ich das noch einmal fragen, wer von euch da ein besonderes Bedürfnis hat. Und dann darfst du gerne deine Hand heben. Du hebst sie nicht für mich. Du hebst sie auch nicht für andere drumherum. Du hebst sie eigentlich und sagst, Jesus, jetzt nimm diese Hand. Greif danach. Und mehr braucht es nicht. Für euch möchte ich beten. Und im Gebet will ich anfangen, für die zu beten, die voller Energie und Elan sind, die Kraft haben, dass ihr ausgerichtet werdet und Reich Gottes erlebt, wie es durch euch zu anderen Menschen fließt. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu deinem Wort stehst und dass es noch immer Kraft hat, dass du treu bist, Herr, dass wir dir glauben dürfen. Und ich danke dir, dass du noch immer auf dieser Welt wirkst. Du siehst die Armen, du tröstest die Trauernden, du hilfst auf denen, die mittel- und machtlos sind. Du begegnest dem Hunger und dem Durst. Lass uns Teil davon werden. Lass uns Teil davon werden, dass Menschen neu Hoffnung bekommen. Wir wollen sehen, wie dein Reich Menschenleben verändert. Nutze uns. Gebrauch uns. Und du weißt, wer alles da ist und diesen Wunsch tief in sich spürt und sagt, ja, ich will, dass das Reich Gottes auch durch mich fließt. Ich bitte dich, sende uns in dieses Jahr hinein auf den Spuren von dir, der du der Bergprediger bist. Ja, dass wir den Menschen begegnen. Mach uns sensibler für die Nöte und Bedürfnisse der Menschen um uns herum und öffne unsere Augen für sie, dass wir die Menschen am Rand sehen. Ich bitte dich darum. Und jetzt möchte ich fragen, wer ist da, der sagt, ich bin einer von diesen am Rand. Ich fühle und erlebe mich so. Dann darfst du gerne deine Hand heben und ich will besonders auch für euch beten. Ja, Gott sieht dich. Ja. Ist noch jemand da, der sagt, Jesus, ich brauche es, dass du meine Hand ergreifst? Ja. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort hält. Und du siehst, wer es auch jetzt bekannt hat vor dir und sagt, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich stehe da am Rand meiner Möglichkeiten. Ich bitte dich, greif du diese Hand. Jesus sieht dich. Er lässt dich da nicht zurück. Du bist nicht allein. Jesus ist bei dir. Und er greift dich und richtet dich auf. Sein Wort hält und dieses Wort will ich dir zusprechen. Dir gehört das Himmelreich. Er wird dich trösten, beschenken. Er wird deinen Hunger und deinen Durst stillen. Jesus, und so bitte ich dich, schenke du ganz neu Hoffnung für die Tage, die Monate, und das Jahr, das ansteht. Amen.
Lege deine Sorgen nieder. leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.
Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.